den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Steffen Röhrig für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Wenn vom nordwestlichen Londoner Stadtteil Wembley die Rede ist, denkt man unwillkürlich an große Fußballschlachten im gleichnamigen Stadion. Doch entstammt unser heutiger Artikel über das Programm von Wembley überraschend nicht dem Sport, sondern dem Wirtschaftsressort der Altonaer Neuesten Nachrichten vom 13. Mai 1925. Anlass war eine gigantische Kolonialausstellung, die British Empire Exhibition, in dem das Stadion umgebenden Park, auf die der Text freilich auch nur am Rande eingeht. In seinem Zentrum stehen vielmehr die großen Linien der Weltwirtschaftspolitik, wie sie am Rande dieser Veranstaltung ausgehandelt wurden. Der Autor entführt uns dabei in eine Welt bilateraler Verständigungen, in der die Großmächte sich mit Deals Vorteile zu verschaffen versuchen.
Warum das insbesondere Deutschland nicht zum Vorteil gereiche, erläutert Frank Riede.
Das Programm von Wembley, amerikanisch-englische Aufteilung des Weltmarktes. Unser Sonderberichterstatter sendet uns aus Wembley diesen Alarmruf. Ohne im Einzelnen die erwarteten Folgeerscheinungen schon als sicher annehmen zu wollen, scheint uns die Behandlung der durch den Goldstandard des englischen Pfundes hervorgerufenen Weltmarktsituation in der breitesten Öffentlichkeit außerordentlich notwendig, und noch notwendiger scheint uns eine darauf eingestellte Umstellung in der deutschen Wirtschafts- und Exportpolitik. Die Rückkehr des Pfundes zum Goldstandard hat in der englischsprachigen Welt eine nicht ganz ungeteilte Aufnahme gefunden, bedeutet sie doch, in kurzen Worten ausgedrückt, die Abkehr der englischen Wirtschaftspolitik von einer Unterstützung der Expansionstendenzen der englischen Schwerindustrie, und zwar zugunsten der intensiveren Wirtschaftsbefestigung innerhalb des britischen Weltreiches. Es bedeutet also die Opferung der englischen Industrie zugunsten des Weltimperiums. Von diesem Gesichtspunkt aus beurteilen auch die Kritiker, die den Kreisen des britischen Industriellen Verbandes entstammen, den Goldstandard. Dieser Goldstandard macht die englische Wirtschaft abhängig von dem amerikanischen Dollar, der amerikanischen Diskontpolitik und der Goldkonjunktur, deren Wurzeln in der amerikanischen Wirtschaft liegen. Mögen auch in den Bedingungen und in dem neuen Statut der Bank von England gewisse Klauseln sein, die die Bank von England betreffs des Ankaufs von Gold unabhängig machen gegenüber Amerika, so ist doch nicht zu verkennen, dass zunächst die Goldinflation Amerikas das notwendige regulativ und risikolosen Ausschluss erhalten hat. Die Frage für die englische Industrie steht also demnach nur so: sich dem Konjunkturbarometer Amerikas innerhalb der von diesem gestatteten Expansion anzupassen und die wirtschaftliche Aufschließung des englischen Imperiums gemeinsam mit dem amerikanischen Konkurrenten zu teilen und sich dabei das Kontingent darin vorschreiben zu lassen. An dieser Entwicklung besteht kein Zweifel. Bedeutsam aber ist, dass die Versuche, einen britischen Reichsblock wirtschaftlich zusammenzuschließen, auf dieser mit Gold geschützten Basis jetzt wieder aufgenommen werden können, nur mit dem einen Unterschied, dass in Kanada sowohl wie in Australien und in Neuseeland die amerikanische Konkurrenz die gleichen Vorzüge genießen wird wie der Engländer. Trotz der Präferenzbewegung, trotz besonderer Vorzugszölle und trotz einer möglichen Neuauflage politischer Druckmittel. Kanada dürfte für die englische Industrie ziemlich verloren sein. Und die Neuerrichtung einer Bergwerksindustrie in Südafrika und Australien dürfte mit amerikanischen Krediten und nicht zuletzt mit amerikanischen Maschinen vorgenommen werden. Ähnlich ist die Lage in Indien und Ägypten, wo die amerikanische Maschinenindustrie gestützt auf ihren Goldkredit Einlass finden wird, selbstverständlich vorausgesetzt, dass die dortigen Regierungen wirtschaftlich bereits stark genug sind, sich unabhängig zu machen. Bei dieser Sachlage berührt es seltsam, dass die Wirkung eines solchen Abkommens nicht größere Wellen auf dem Kontinent schlägt. Zwar mag der Intensivierungsprozess dieser Bewegung ein langsamerer sein, als man erwarten kann, doch drängt die innere Entwicklung dieses Aufteilungsprozesses auch auf anderen Gebieten zu schnellen Maßnahmen. Die nächste Folge des Goldstandards wird sein, ein Davis-Plan für Frankreich. Zwar hat man schon seit langem davon gesprochen, aber die Ansätze dafür waren niemals so akut wie jetzt.
Die Stabilisierung des Franken kann jetzt von den verbündeten Häusern Morgan und Kindersley ganz anders ausgewertet werden und für Deutschland nicht uninteressant weniger politisch in die Waagschale geworfen werden, als dies früher der Fall war. Die Stabilisierung des Franken wird Frankreich, zwar nicht wörtlich genommen, aber wirtschaftlich ausnutzbar, einen Teil seiner Kolonien kosten. Der Davis-Plan für Frankreich wird eine Beteiligung dieser englisch-amerikanischen Kombination in der Rohstoffausbeute der französischen Kolonien bringen und wird diese Rohstoffe untereinander kontingentieren. Sicherlich nicht allein nur, um die Expansionstendenzen der französischen Schwerindustrie und anderer zu stützen. Die Perspektive für die Entwicklung der deutschen Wirtschaft zeigt sich hierbei besonders ungünstig. Die von manchen Wirtschaftlern erhoffte Rolle, die die deutsche Wirtschaft spielen sollte, als Vertrauensmann amerikanischer Wirtschaftskreise, als Kontrahent gewisser amerikanischer Wirtschaftszweige, um gemeinsam auf dem Weltmarkt auftreten zu können, scheint damit zum Teil wenigstens für die Zukunft ausgespielt. Dazu muss man bedenken, dass nach dem Davis-Plan die Reichsbank, ebenso wie die französische Notenbank das werden wird, völlig abhängig vom Goldstandard der Vereinigten Staaten ist, sogar nicht einmal die Möglichkeit hat, Gold auf Noten zu verkaufen, um selbstständig den Devisenmarkt regulieren zu können. So gefesselt also ist die deutsche Wirtschaft nicht in der Lage, Drosselungstendenzen der englisch-amerikanischen Kombination zu begegnen. Sie erhält denjenigen Teil am Weltmarkt zur Bearbeitung zugewiesen, der dem amerikanisch-englischen Konkurrenten passt. Das heißt, für die Praxis jetzt umgesetzt, die deutsche Industrie kann so lange auf unsicheren Märkten arbeiten, bis es dem englisch-amerikanischen Konkurrenten einfällt, die dort geleisteten Vorarbeiten für sich zu beanspruchen. Das kann direkt geschehen, das kann auch indirekt geschehen, insofern als dann die entsprechende deutsche Industriegruppe in die Kombination einbezogen wird. Wie weit man die Möglichkeit in Betracht ziehen könnte, einen Gegenblock zu schaffen, den so oft vorgeschlagenen Gegenblock der Schuldnerstaaten oder den Kontinentalblock Frankreich-Deutschland-Russland, der wieder aus der Versenkung aufzutauchen scheint, mag bei dieser nur einführenden Übersicht dahingestellt bleiben. Die immer stärker auftretende Schutzzollbewegung der englischen Industrie ist das Beruhigungsmittel des englischen Großkapitals für den inneren Markt. Nur ein Beruhigungsmittel, von dem man in Wirklichkeit naturgemäß kaum allzu viel verspricht. Besonders interessant ist jetzt die Diskussion in der englischen Presse über das Schicksal Wembleys. Bevor noch die diesjährige Ausstellung eröffnet wurde, zeigte sie bereits ihr unverhülltes Gesicht. Sie ist eine reine Industrieausstellung mit kolonialem Rahmen und ihr alleiniger Zweck geht darauf hinaus, die Schutzzollbedürftigkeit der englischen Industrie vor der Öffentlichkeit zu demonstrieren. In dem Zusammenhang dieser Diskussion wird bereits die Frage aufgeworfen, was soll im Jahre 1926 geschehen? Und hier ist die Antwort bemerkenswert, die die überwiegende Mehrheit der englischen Presse darauf heute schon gibt. Wembley soll als Dauerstation erhalten werden. Der Daily Chronicle umschreibt das mit der schamhaften Frage, Zitat, vielleicht dürfte es angebracht sein, eine Dauerausstellung der Alliierten aus dem Weltkriege daraus zu machen, um den politisch-militärischen Sieg nicht durch wirtschaftliche Niederlagen zu gefährden, Zitat Ende. Dass eine solche Kombination Aussicht auf Erfolg hätte, glaubt wahrscheinlich der Daily Chronicle oder irgendein anderes Blatt, das den gleichen Vorschlag aufnimmt, selbst nicht. Eine wirtschaftliche Einheitsfront der Alliierten herzustellen, ist nicht mehr möglich im Rahmen des Goldstandards des englischen Pfundes. Vielmehr wird der zweite Vorschlag, der auch in der Presse aufgetaucht ist, Beachtung finden, nämlich der, eine Wirtschaftsdauerausstellung der englischsprachigen Welt einzurichten, und zwar mit dem neuen Gedanken der, Zitat, Erziehung zum englischsprachigen Weltwirtschaftsblock, Zitat Ende.
Das war es von der Aufteilung der wirtschaftlichen Einflusssphären 1925.
They are dying to make it here. Please, please, sir, make it here.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.